Moin, liebe Studis und hallo, hier ist noch eine Podcast-Folge zur linearen Algebra und zu Kapitel 10. Ich werde zwischendurch ein bisschen Tee trinken, weil ich nämlich jetzt echt richtig lange am Stück gesprochen habe. Mal gucken, wie gut meine Stimme durchhält. In dieser Podcast-Folge geht es um Beispiel 10.11, Reloaded and Extended, denn da werde ich ein paar Sachen wiederholen, aber vor allem möchte ich ein bisschen ausführen, wie das aussieht, wenn man da das konkret macht mit den Vektoren, wie dann wirklich eine direkte Zerlegung des Vektorraums in die Eigenräume aussieht und wie man dann weiterrechnen kann, um tatsächlich eine Spektralzerlegung zu bekommen. Das ist sehr rechenintensiv, ich habe sehr viel gerechnet und ich habe nur so ein bisschen was in meinen Notizen geschrieben, weil das sonst einfach mehrere Blätter gewesen wären, völlig unleserlich und so. Aber ich erzähle ganz viel dazu und hoffe, dass die Notizen, die da stehen, reichen, damit Sie dann die Rechnung selber machen und Ihre Ergebnisse überprüfen können. Wir können das auch später gerne vertiefen, wenn Sie wollen. Das müssen Sie mir dann einfach nur sagen, wenn Sie quasi einen Teil 2 haben wollen, nach dem Motto, ich habe das alles verstanden, ich will jetzt am Ende bei dem Gleichungssystem einmal wirklich sehen, wie Lösungen aussehen, wie man dann bei der Spektralzerlegung wirklich alles hinschreiben kann und die Bilder vergleichen kann und so weiter. Dann können wir das natürlich auch noch machen. Aber gucken wir erstmal, wie weit wir hier kommen. In Beispiel 10.11 ging es darum, dass man eine Basis gegeben hat. Das waren erstmal nur Basisvektoren. Wir wussten nicht, was es für Vektoren sind. Die hatten irgendwelche Namen. Dann war eine Abbildungsvorschrift gegeben. Und die Abbildungsmatrix A, die dann rauskam, wenn man bezüglich dieser gegebenen Basis die Abbildungsvorschrift umgesetzt hat und dann die Koeffizienten berechnet hat, die sah folgendermaßen aus und die hieß A. Erste Zeile 0, minus 1, 1. Zweite Zeile minus 3, minus 2, 3. Dritte Zeile minus 2, minus 2, 3. Dann haben wir das charakteristische Polynom ausgerechnet und haben das so zusammengefasst, dass man die Nullstellen sieht. Die Form ist dann x minus 1 in Klammern zum Quadrat mal in Klammern x plus 1. Wir sehen also zwei Eigenwerte, 1 und minus 1. Die Frage war dann, wie groß die Eigenräume sind, also welche Dimensionen die haben. Und das haben wir in dem Beispiel alles ausgerechnet. Die Eigenräume hatten Dimension 1 bzw. 2. Und zwar haben wir für den Eigenraum zum Eigenwert 1 ausgerechnet, dass er Dimension 2 hat. Das war hier auch das Größte, was möglich war. Und dann musste der Eigenraum zu minus 1 Dimension 1 haben. Das werde ich gleich noch kurz begründen. Aber in der Vorlesung wurde da noch mehr zugerechnet, unter anderem deshalb, weil man auch einen konkreten Eigenvektor haben wollte. Also einen Basisvektor für diesen Eigenraum der Dimension 1. Brauchen wir auch, werden wir später noch sehen. Aber gut. Wie kann man, wenn man das nicht braucht, einfach nur theoretisch argumentieren, Stichwort Klausur, vielleicht wollen Sie da auch mal Sachen schnell begründen, anstatt alles auszurechnen. Wenn ich zwei Eigenwerte habe in einem dreidimensionalen Vektorraum und ich weiß schon, dass der Eigenraum für den einen Eigenwert Dimension 2 hat, woher weiß ich dann, dass der andere Dimension 1 haben muss? Naja, das Argument ist so ähnlich wie in der Podcast-Folge davor. Der ganze Raum hat Dimension 3. Wenn ich jetzt also schon einen Eigenraum der Dimension 2 habe, dann bleibt für den anderen Eigenraum zu dem anderen Eigenwert nur noch Dimension 1 übrig. Denn angenommen, die Dimension wäre größer, dann wäre sie 2 oder 3. 3 geht nicht, dann wäre es der ganze Raum, aber es gibt Vektoren, die nicht zu diesem Eigenwert gehören. Kann die Dimension 2 sein? Na, da können wir mal kurz überlegen. Wir haben uns in der Vorlesung überlegt, dass Eigenräume zu verschiedenen Eigenwerten sich nur im Nullvektor schneiden. Das heißt, wir hätten jetzt plötzlich den einen Eigenraum mit Dimension 2 und dann einen anderen für einen anderen Eigenwert auch mit Dimension 2. Die schneiden sich nur im Nullvektor. Das heißt, die Summe dieser Räume ergibt insgesamt einen Teilraum der Dimension 4, 2 plus 2. Das ist unsere Summenformel oder Dimensionsformel für Summen von Vektorräumen. Aber in R3 kann es keinen Teilraum der Dimension 4 geben, also geht es nicht. Das heißt, die müssten sich dann plötzlich schneiden in einem eindimensionalen Teilraum und das geht nicht. Denn man kann nicht von dem gleichen Vektorraumhomomorphismus auf ein Vielfaches und auf ein anderes Vielfaches von sich selber gleichzeitig abgebildet werden. Das geht nicht. Und das heißt, dass wir in diesem Fall dann sofort fertig sind. Der Eigenraum zum zweiten Eigenwert muss Dimension 1 haben. Wenn wir das nicht so rausgefunden hätten, hätten wir anders argumentieren können, aber das ist Theorie, die wir teilweise noch nicht haben. So, in dem Beispiel haben wir dann aber ja weitergerechnet, denn wir wollten eine Basis haben für den ersten Eigenraum. Dafür brauchten wir zwei Eigenvektoren, die eine linearunabhängige Menge bilden und damit eine Basis für den Eigenraum zu 1. Und für den Eigenraum zu minus 1 brauchten wir dann auch noch einen Basisvektor, sodass wir insgesamt drei Vektoren haben und damit eine schöne Basis aus Eigenvektoren für den ganzen Raum R hoch 3. Das kam alles in dem Beispiel vor. Jetzt habe ich zwei Fragen formuliert. Erste Frage: Wie sieht das konkret aus? Wenn wir also mit einer konkreten Basis beginnen, wie kann man dann wirklich konkrete Eigenvektoren hinschreiben, eine konkrete Basis und so weiter? Zweite Frage: Wie bekomme ich denn nun so eine Spektralzerlegung? Und auf beide Fragen möchte ich hier kurz eingehen. Zur ersten Frage: Wenn ich, der Einfachheit halber, mit der geordneten Standardbasis anfange, dann heißt das ja, dass die Zeilen in der Abbildungsmatrix A genau die Bilder meiner Basisvektoren sind. Und es heißt auch, dass wenn ich dann der Vorschrift folge, im Beispiel 10.11, wo ja steht, wie ich Eigenvektoren aus meinen gegebenen Basisvektoren basteln kann, wenn ich dem folge, dann kommen da jetzt wirklich konkrete Vektoren raus und denen gebe ich Namen. Mein erster Eigenvektor zum Eigenwert 1 heißt U1 und das ist dann der Vektor -3,1,0. Da bin ich einfach nur dieser Bastelvorschrift gefolgt aus dem Beispiel und habe für die Vektoren V1, V2, V3 die Standardbasisvektoren eingesetzt. Das gleiche mache ich auch noch mit dem zweiten. U2 ist dann der Vektor -2,0,1. Das sind jetzt zwei Vektoren, die eine Basis bilden für den Eigenraum zum Eigenwert 1. Wenn Sie mit der Abbildungsvorschrift nochmal nachrechnen, dann sehen Sie auch, dass diese Vektoren wirklich auf sich selber abgebildet werden unter Alpha. Und die erzeugen jetzt den Eigenraum zum Eigenwert 1. Den nenne ich groß U. Wir sehen später warum. In anderen Worten wird jetzt der Eigenraum zum Eigenwert 1, genannt U, erzeugt von klein U1 und klein U2 über R. Okay, super. Jetzt kommt der andere Eigenraum, der zum Eigenwert minus 1. Auch da bin ich der Vorschrift aus dem Beispiel gefolgt und habe die Vektoren eingesetzt. Und den kleinen Vektor, der da rauskommt, nenne ich W1. Das ist dann der Vektor 1, 1, minus 1. Man kann wieder nachrechnen mit der Vorschrift für Alpha, dass der wirklich auf minus einmal sich selber abgebildet wird unter Alpha. Der erzeugt also jetzt den Eigenraum zum Eigenwert minus 1 und den nenne ich W. Aufgrund der Diagonalisierbarkeit, wir haben da ja schon ein Lemma, bla bla bla, aber man kann sich das auch anders überlegen, da gibt es jetzt 5 verschiedene Arten, kann man sehen, dass der Vektorraum V sich als direkte Summe schreiben lässt von U und von W. In anderen Worten ist W eine direkte Summe von Eigenräumen und wir können das sogar ganz konkret mit Basisvektoren alles hinschreiben. Das brauchen wir für die zweite Frage, denn um auf eine Spektralzerlegung zu kommen, müssen wir ja erstmal die Projektion auf diese Teile verstehen. Das heißt, wir brauchen eine Projektion auf U und eine Projektion auf W. Und jetzt wird es nervig, denn jetzt müssen wir uns ja erstmal überlegen, wie ein beliebiger Vektor von V sich darstellen lässt als etwas aus U und etwas aus W. Ich habe es folgendermaßen gemacht. Ich habe mir so einen beliebigen Vektor V aus V, also aus R3 hergenommen, mit Einträgen x, y, z und habe mir überlegt, naja, wenn ich den als direkte Summe von etwas, also wenn ich den als Summe von etwas in U und W schreiben will, dann ist es ja im Prinzip so, als würde ich jetzt eine Darstellung in meiner Basis aus Eigenvektoren suchen. Das heißt, ich kann auch gleich nach einer Linearkombination suchen mit U1, U2 und W1, die mir meinen Vektor V liefert. Ich suche also jetzt nach Koeffizienten. Das mache ich mit einem linearen Gleichungssystem. Die Koeffizienten habe ich A, B und C genannt. Ich suche jetzt also A, B und C mit der Eigenschaft, dass wenn ich den Koordinatenvektor ABC multipliziere mit meiner Matrix, in der meine drei Vektoren drin stehen, das wird die Koeffizientenmatrix für mein lineares Gleichungssystem, dass dann mein vorgegebener Vektor XYZ rauskommt. Ich will den Vektor XYZ mit Hilfe meiner Eigenvektoren darstellen und suche die Koeffizienten A, B und C. Die Koeffizientenmatrix ist dann also die Matrix, in der meine Vektoren stehen. Minus 3, 1, 0, minus 2, 0, 1, 1, 1, minus 1. Wenn Sie das lineare Gleichungssystem auflösen und alles hinschreiben, dann sehen Sie, dass das ist, was man braucht, um die Koeffizienten A, B und C zu finden. Und dann macht man halt das, was man so macht, ne? Ich kann Ihnen ja mal sagen, welche Additionsmatrizen ich benutzt habe. Moment, das steht nicht auf meinem Notizzettel, weil es super hingeschmiert war. Das wollte ich Ihnen nicht zumuten. Moment, was habe ich gemacht? Ich habe die Additionsmatrix A12 in runden Klammern 1/3 benutzt. Damit habe ich dann noch eine 0 in der ersten Zeile bekommen. Und dann habe ich noch die Additionsmatrix A23 in Klammern 3/2 benutzt, um in der letzten Spalte noch eine zusätzliche 0 zu bekommen. Und nach diesen zwei Umformungen hatte ich eine Dreiecksmatrix, die erzähle ich gleich. Und der Ergebnisvektor XYZ hat sich dann natürlich verändert, aber den lese ich auch gleich vor. Und das steht auch auf meinem Notizzettel. Da standen nur diese Umformungen nicht mit dabei, weil das alles so viel Platz weggenommen hat. Das neue Gleichungssystem nach diesen beiden Umformungen ist dann also ABC Stern, hier kommt die neue Koeffizientenmatrix, minus 3, 0, 0, minus 2, minus 2 Drittel, 0, 1, 4 Drittel, 1, gleich, jetzt kommt der neue Ergebnisvektor nach den Umformungen, x, y plus 1 Drittel x, z plus 2 Drittel y plus 1 halb x. So, wunderschöne Dreiecksform, die Matrix hat vollen Rang, wir sehen also, wir steuern auf genau eine Lösung zu, das war zu erwarten, denn man kann ja in einer Basis einen Vektor immer nur auf genau eine Weise darstellen, da gab es keine Überraschung, ist aber ein guter Test, um zu gucken, ob man sich irgendwo verrechnet hat. Und dann habe ich ein bisschen rumgerechnet und habe rausbekommen, wie man diese Koeffizienten a, b und c findet, in Abhängigkeit von x, y und z, und es gibt da natürlich auch gleich noch ein konkretes Beispiel. Ich lese Ihnen erstmal vor, was ich da ausgerechnet habe. Der Koeffizient a in der Linearkombination lässt sich berechnen als minus 1 halb x minus 1 halb y minus z. Der Koeffizient b lässt sich berechnen als 3 halbe y plus 1 halb x plus 2 z. Und der Koeffizient c lässt sich berechnen als z plus 3 halbe y plus 1 halb x. Denke ich. Ich hoffe, ich habe mich weder verrechnet noch verschrieben. Und dann habe ich mir an einem Beispiel angeguckt, wie das wirklich aussieht. Und zwar habe ich mir den Vektor minus 1, 1, 0 geschnappt. Und wollte den darstellen als Linearkombination in meiner Basis aus Eigenvektoren, habe diese Vorschrift befolgt, also habe geguckt, wie man die Koeffizienten mit dem linearen Gleichungssystem bekommt. Und dann kamen da auch wirklich Koeffizienten raus, nämlich 0, 1 und 1. Habe ich nachgerechnet, passt. Und für die Projektion auf U muss ich jetzt also in dieser Darstellung gucken, was ist der Teil davon, der in U liegt. Der Teil davon, der in U liegt, ist der Teil, der aus der Linearkombination von den ersten beiden Vektoren besteht. Denn das ist ja der Teil, der von den Eigenvektoren zu 1 herkommt. Und wenn ich mir den Vektor da am Anfang anschaue und den ausrechne, dann ist es genau minus 2, 0, 1. Die Projektion auf W bekomme ich, indem ich mir in der Linearkombination den Teil schnappe, der in W liegt. Da habe ich also den letzten Teil der Linearkombination, einmal der letzte Vektor. Das heißt, die Projektion auf W ist dann der Vektor 1, 1, minus 1. Und um jetzt für die Spektralzerlegung alles hinzuschreiben, müssten Sie dann einmal gucken, was passiert, wenn Sie mit Alpha abbilden und was passiert, wenn Sie mit einmal der Projektion auf U plus minus einmal der Projektion auf W abbilden und das alles vergleichen. Da habe ich auch einen großen Schmierzettel, wo ich solche Rechnungen gemacht habe und ich habe auch noch mehr Beispiele angeguckt. Aber ich dachte, ich zeige Ihnen erstmal nur eins, denn das ist ja schon sehr viel, was ich jetzt erzählt habe. Aber so kommt man auf die Spektralzerlegung. Und je nachdem, mit was für einer Basis man angefangen hat, ist es vielleicht auch nicht so mühsam. Aber Sie sehen jetzt, das konkret zu machen, ist auf jeden Fall anstrengend. Denn Sie brauchen die ganzen Eigenräume, dafür jeweils eine Basis. Dann müssen Sie einen beliebigen Vektor mit diesem ganzen Zeug darstellen und sich dann immer die Teile der Linearkombination rausgreifen, die an der richtigen Stelle sind, um zu wissen, wo Sie bei der Projektion landen. Und dann müssen Sie noch die entsprechende Abbildung hinbasteln und das mit Alpha vergleichen. Das Tolle an unserem Satz ist, dass der Satz uns ja einfach sagt, das geht, das funktioniert. Die Details interessieren häufig keinen, sondern wenn man das später verwendet, dann geht es häufig eher darum, zu wissen, dass es eine solche Darstellung gibt und dann mit der zu arbeiten. Denn wenn man die abstrakt hat, dann kann man durch theoretische Argumente häufig Rechnungen abkürzen oder irgendwie geschickt Dinge zusammenfassen und argumentieren. Häufig will man gar nicht so eine konkrete Darstellung haben, wie die, die ich jetzt gerade für Sie so ein bisschen ausgerechnet habe. Mir war wichtig, Ihnen einmal zu zeigen, dass das geht und was man ungefähr machen muss, um da hinzukommen. Sie haben jetzt gesehen, dass das mühsam ist und lange dauert. Aber ich kann Sie beruhigen, häufig möchte man das gar nicht. Häufig geht es eher darum zu wissen, dass man Alpha so schreiben kann und damit nochmal die besondere Qualität von diagonalisierbaren Abbildungen zu verstehen. Interessant wäre jetzt noch, sich zu überlegen, was passiert, wenn die Abbildung nicht diagonalisierbar ist, also ob man dann irgendeine Verallgemeinerung davon finden kann. Das ist eine weiterführende Frage, die ich jetzt nicht beantworten möchte, denn wir sind ja noch nicht fertig. Es passiert ja in diesem Kapitel noch mehr. Ich hoffe, dass Ihnen das ein bisschen weitergeholfen hat. Ich hoffe, dass das Zuhören zusammen mit meinen kleinen Notizen ein bisschen mehr bringt, als einfach nur zuhören. Und wenn Sie eine Fortsetzung haben wollen mit noch mehr Details, dann sagen Sie mir einfach Bescheid. Bis dann!